Wenn Christen das Brot brechen, ist äußerlich oft nur ein einfaches Mal zu sehen, ein Stück Brot, ein Becher, einige Lieder und Gebete. Doch hinter dieser schlichten Form verbirgt sich eine tiefe geistliche Wirklichkeit. Gott lädt sein Volk an den Tisch, an dem der lebendige Christus selbst die Speise ist. Wer versteht, was hier geschieht, entdeckt, dass es beim Tisch des Herrn nicht nur um Erinnerung, sondern um gegenwärtigen Genuss, um Gemeinschaft und um die Erfüllung von Gottes ewigem Vorsatz geht. Christus, der allumfassende Gastgeber und die Speise am Tisch. Wenn Jesus beim letzten Passamahl das Brot nahm, dankte, es brach und sagte, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Trinkt daraus, alle von euch, geschah mehr als eine symbolische Handlung. Der Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt und der durch Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung und Verherrlichung gegangen ist, stellt sich selbst als Speise und Trank zur Verfügung. Am Tisch des Herrn steht nicht ein bloßes Erinnerungszeichen, sondern der allumfassende Christus öffnet uns den Zugang zu seiner ganzen Geschichte, zu allem, was er für uns und in uns sein will. Wenn wir Brot und Kelch empfangen, stehen wir im Angesicht dessen, der die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, von der Paulus spricht, wenn er dafür betet, dass wir mit allen Heiligen erfassen, wie weitreichend Christus ist. Der Tisch des Herrn ist wie ein Brennpunkt, die unermesslichen Dimensionen Christi konzentrieren sich in einem einfachen Stück Brot und einem Kelch, damit wir sie im Glauben ergreifen können. In seinen Briefen fehlte Paulus der Wortschatz, um den allumfassenden Christus angemessen zu beschreiben. In Epheser 3,18 spricht er davon, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Damit bezieht sich Paulus auf die Dimensionen Christi. Was ist die Breite? Und was sind die Länge, die Höhe und die Tiefe? Das sind die unermesslichen Dimensionen Christi. Christus selbst ist die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Seine Dimensionen sind weit größer als die Dimensionen des Universums. Darum schreibt Paulus, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Dieses Wort Gemeinschaft ist der Schlüssel. Im Empfangen von Brot und Kelch nehmen wir nicht ein neutrales religiöses Zeichen zu uns, sondern treten in eine wirkliche Teilhabe ein. Christus selbst gibt sich uns, sein hingegebener Leib, sein vergossenes Blut, seine siegreiche Auferstehung, seine gegenwärtige Lebenskraft. Geistlich gesehen essen und trinken wir den Christus, der heute als lebensspendender Geist in uns wohnen möchte. So wird der Tisch des Herrn zu einem inneren Vorgang, Christus nährt unsere Hoffnung, stillt unsere tiefsten Sehnsüchte, durchdringt unsere Gedanken, besänftigt unsere Ängste. In der Stille nach dem Empfang kann sich eine leise Gewissheit einstellen, ich lebe nicht aus mir selbst, ich lebe von dem, den ich eben empfangen habe. Diese Gemeinschaft prägt uns nachhaltiger, als wir ahnen. Wer sich immer wieder an diesen Tisch rufen lässt, merkt im Lauf der Zeit, wie Christus nicht nur ein Gegenstand des Glaubens, sondern das innere Klima seines Lebens wird. Erinnerungen an seine Liebe werden zu einer Kraft, die Bitterkeit vertreibt, der Gedanke an sein hingegebenes Leben macht es leichter, eigene Ansprüche loszulassen, die Gewissheit seines vergossenen Blutes löst den Druck eigener Selbstrechtfertigung. Der Tisch des Herrn ist deshalb kein Zusatz zur christlichen Existenz, sondern ein Ort, an dem Christus selbst unser Leben vertieft, unsere Freude reinigt und unsere Kraft erneuert. In der Einfachheit von Brot und Kelch steckt eine Einladung, die immer wieder neu gilt, dich von Christus nähern zu lassen, bis er dein Inneres so ausfüllt, dass dein Alltag nach ihm schmeckt. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst. Dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sagte Dank, und er gab ihnen diesen und sagte, trinkt daraus, alle von euch. Wer den Tisch des Herrn so sieht, gewinnt einen neuen Blick auf jede Feier des Mahls, nicht ein Pflichttermin, sondern ein persönliches Zusammentreffen mit dem allumfassenden Christus, der dich innerlich stärken will. Es kann befreiend sein, vor Brot und Kelch ganz ehrlich mit der eigenen Lehre zu sein, um sie nicht zu verstecken, sondern hinzuhalten, im Vertrauen, dass der sich uns schenkt, größer ist als unsere Fragen. So wird der Tisch des Herrn Schritt für Schritt zu einem Ort, an dem Christus dein Inneres formt und du lernst, im Alltag von dem zu leben, den du dort empfängst. Der Tisch und das gute Land, Christus als unser tägliches Festmahl. Die Geschichte der Kinder Israels führt von der Wüste in ein Land, das Gott als gutes Land beschrieben hat, ein Land von Quellen und Bächen, von Weizen und Gerste, von Feigenbäumen, Granatbäumen und Weinreben. In diesem Land sollten sie leben, ihre Feinde überwinden, das Reich Gottes sichtbar machen und schließlich den Tempel als Wohnstätte Gottes bauen. In diesem Bild verdichtet sich, was Christus für uns ist. Er ist nicht nur der Retter, der uns aus der ägyptischen Knechtschaft herausführt, sondern das weite, fruchtbare Land, in dem unser Leben zur Ruhe kommt und Frucht bringt. Wenn Paulus in 1. Korinther vom Tisch des Herrn spricht, legt er gewissermaßen die Landkarte des Alten Testaments über die schlichte Szene des Mahls, die Reichtümer des Landes, Gnade, Kraft, Weisheit, Heiligkeit, Liebe, liegen auf diesem Tisch ausgebreitet, bereit zum Genuss. Immer wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, um Christus als den Allumfassenden zu genießen, befinden wir uns in unserer Erfahrung im guten Land und genießen die Reichtümer des Landes. Das bedeutet, dass das gute Land für unseren Genuss zu einem Tisch, zu einem Festmahl geworden ist. An diesem Tisch, bei diesem Festmahl, werden wir gesättigt, und Gott wird ebenso gesättigt. Immer wenn wir am Tisch des Herrn Brot und Kelch empfangen, versetzt uns der Geist Gottes hinein in dieses gute Land. Dann wird das Land zu einem Festtisch, einem Mahl, an dem Gott und wir gemeinsam satt werden. Wenn Israel die Früchte des Landes aß, war das nicht nur Versorgung, sondern auch ein Bekenntnis: Wir gehören hierher, Gott hat uns dieses Land gegeben. So ist es auch, wenn wir Christus als unsere Speise genießen. Im Glauben nehmen wir an, dass wir in ihn hineingestellt sind und seine Reichtümer unser rechtmäßiger Anteil sind. Darum kann Paulus sagen, da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Der Tisch des Herrn ist das wiederkehrende Zeichen, du lebst nicht aus eigener Kraft, du lebst aus der Fülle eines Landes, das dir in Christus geschenkt ist. Aus diesem stillen, aber realen Genuss wächst ein anderes Leben. Wer Christus als gutes Land erfährt, merkt, wie verborgen wirkende Feinde an Kraft verlieren, gewohnte Sünden verlieren an Reiz, Stolz bekommt Risse, Menschenfurcht verblasst vor der Erfahrung seiner Gegenwart. Gleichzeitig entsteht Raum für Aufbau, Beziehungen in der Gemeinde werden tragfähiger, Gaben kommen zum Vorschein, ein Klima entsteht, in dem Gott sich wohlfühlt. Dann zeigt sich, dass der Tisch des Herrn nicht auf einen Gottesdienst beschränkt ist. Jede Mahlfeier ist eine Erinnerung daran, dass Christus unsere tägliche Speise sein möchte, morgens in der Stille, mitten im Arbeitslärm, in den Spannungen der Familie. Wo dieses Bewusstsein wächst, wird das eigene Leben mehr und mehr zu einem erweiterten Tisch, an dem andere etwas von den Früchten dieses guten Landes kosten können. So wird der Tisch des Herrn zu einem leisen, aber starken Trost, auch wenn Umstände eng sind, in Christus stehst du in einem weiten Land. Seine Gnade ist nicht knapp, seine Weisheit nicht auf besondere Tage beschränkt, seine Geduld nicht nur für geistliche Momente reserviert. Das Mahl des Herrn ruft dir zu, die Reichtümer des Landes sind nicht weit weg, sie liegen vor dir, in Christus. Aus dieser Gewissheit kann ein stiller Mut erwachsen, der den Alltag nicht verklärt, ihn aber in ein anderes Licht taucht, das Licht eines Festmahls, das schon begonnen hat und dessen Fülle einmal in Gottes Reich ungetrübt aufstrahlen wird. Da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, von Quellen und Tiefen, die in Tälern und auf Bergen entspringen. Wer den Tisch des Herrn mit dem guten Land verbindet, beginnt, jede Feier als Erinnerung an eine viel größere Wirklichkeit zu sehen. Christus ist nicht nur genug für deine Schuld, sondern auch reichlich genug für deinen Weg, deine Kämpfe, deine Berufung. Es kann innerlich weit machen, beim Mahl bewusst die engen Zonen des eigenen Lebens in dieses Land hineinzuhalten und zu glauben, hier gibt es mehr Gnade, mehr Kraft, mehr Weisheit, als ich überblicken kann. So wächst die Hoffnung, dass aus dem verborgenen Genuss Christi tatsächlich ein sichtbarer Aufbau von Gemeinde und ein stilles Zeugnis seines Reiches hervorgeht. Zwei Tische, womit wir uns nähren, das werden wir. Paulus zeichnet in 1. Korinther 10 einen ernsten Hintergrund zum Mahl des Herrn. Er zeigt, dass Essen im biblischen Sinn immer Gemeinschaft bedeutet. Er verweist auf Israel, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Und dann zieht er die Linie zur heidnischen Welt, die Opfer, die den Götzen dargebracht werden, sind in Wirklichkeit Opfer für Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Hinter diesen scharfen Worten steht ein einfacher geistlicher Grundsatz: Wir werden von dem geprägt, womit wir uns innerlich nähern. Das, wovon wir leben, dem werden wir ähnlich, ob wir es so nennen oder nicht. Nach dieser Sichtweise bedeutet es, die den Götzen geopferten Schlachtopfer zu essen, Gemeinschaft mit den Götzen zu haben. Außerdem heißt das, sich mit Götzen einzulassen und schließlich eins mit ihnen zu werden. Das entspricht der Tatsache, dass wir sind, was wir essen, dass das, was wir essen, zu uns wird. Da hinter den Götzen Dämonen stehen, bedeutet es, eins mit den Götzen zu sein, eins mit den Dämonen zu sein, die hinter ihnen stehen. Götzendienst ist deshalb in der Schrift nie nur ein äußerer Kult. Ein Götze ist alles, was in der Praxis den Platz des lebendigen Herrn als eigentliche Freude, Zuflucht und Erfüllung einnimmt. Es kann das klassische Spektrum der sichtbaren Sünde sein, es können aber genauso subtile Dinge sein, der Drang nach Anerkennung, das Kreisen um die eigene Leistung, die ständige Flucht in Ablenkung oder auch ein religiöser Stolz, der sich an der eigenen Frömmigkeit nährt. Solche Speisen bieten kurzfristig Geschmack, aber sie binden an das, was hinter ihnen steht. Wer innerlich von diesen Dingen lebt, wird von ihnen bestimmt und innerlich zerteilt. Dem stellt Paulus den Tisch des Herrn gegenüber. Wer sich von Christus nähren lässt, wer sein Leben, seine Vergebung, seine Sanftmut, seine Wahrheit isst und trinkt, wird von ihm durchdrungen und beginnt, ihm zu gleichen. Wenn eine Gemeinde um den Tisch des Herrn versammelt ist und Christus gemeinsam genießt, wird dieser Unterschied sichtbar. Dann ist der Tisch nicht nur ein Moment der Andacht, sondern ein Ort geistlicher Ausrichtung, von fremden Tischen weg hin zu dem einen Tisch, an dem der Herr der Gastgeber und zugleich das Mahl ist. In einer Atmosphäre von Frieden und geöffneter Gemeinschaft kann der Geist Gottes aufdecken, wo andere Tische locken, und gleichzeitig die Anziehungskraft Christi vertiefen. So wird die Gemeinschaft am Brot und am Kelch zu einer Schule der Einheit, wir, die vielen, lernen, aus derselben Speise zu leben, vom selben Kelch zu trinken und uns von denselben Händen nähren zu lassen. Der Leib Christi wird greifbar, wo Menschen aufhören, aus Konkurrenz, Kränkung oder Selbstbehauptung zu leben und stattdessen Schritt für Schritt aus Christus als ihrer inneren Nahrung leben. In diesem Licht bekommt die Warnung vor dem Götzendienst eine befreiende Seite. Sie ist nicht nur Drohung, sondern Schutz und Einladung zugleich. Wenn der Herr uns vom Tisch der Dämonen wegruft, dann nicht, um uns Genuss zu verwehren, sondern um uns zu einem besseren Tisch zu führen. Der Tisch des Herrn sagt dir zu, du musst nicht aus deinen Idolen leben, nicht aus Leistung, nicht aus Ansehen, nicht aus heimlichen Fluchten. Es steht dir ein anderer Kelch vor Augen, ein anderer Gastgeber, eine andere Gemeinschaft. Wer sich immer wieder neu auf diesen Tisch einlässt, darf erwarten, dass Christus selbst nach und nach die inneren Bindungen löst und ein freieres Herz schafft, das von ihm gesättigt und dadurch fähig wird, in seiner Liebe und Wahrheit zu stehen, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Wer die beiden Tische vor Augen hat, beginnt den Alltag anders zu lesen. In vielen Situationen zeigt sich, von welchem Tisch das eigene Herz gerade lebt. Diese Einsicht muss nicht verurteilen, sie kann zu einem stillen Ruf werden, weg vom Tisch, der leer zurücklässt, hin zu dem, an dem Christus sich schenkt. Am Tisch des Herrn darfst du immer wieder erleben, dass seine Gegenwart stärker ist als die verdeckte Anziehung anderer Speisen. So wächst im Verborgenen ein neuer Hunger, nicht nach dem, was blendet und bindet, sondern nach dem, der dich durch seine Gemeinschaft in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich selbst als wahre Speise und als Kelch des Heils hingibst und uns an deinen unerschöpflichen Reichtümern teilhaben lässt. Öffne unsere Augen für die Herrlichkeit deines Tisches, damit wir dich nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern dich im Glauben wirklich genießen und von dir durchdrungen werden. Bewahre unsere Herzen vor allem, was dich ersetzen will, und erfülle uns mit dem lebensspendenden Wirken deines Geistes, so dass unser Leben, unsere Beziehungen und unsere Gemeinde zu einem lebendigen Ausdruck deines Reiches und deiner Wohnung unter den Menschen werden. Stärke alle, die sich schwach, hungrig oder leer fühlen, durch deine Gegenwart am Tisch des Herrn, und lass sie neu erfahren, dass du genug bist für jede Not und jede Zukunft. Zu dir kommen wir mit Dank, Vertrauen und Anbetung. Amen.